Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge Splitscreen Radio. Mein Name ist Jonas und bei mir sitzt wie immer der Bene. Hallo.
Hallo.
Bene, bevor wir anfangen, habe ich eine ganz wichtige Frage an dich. Wie oft in der vergangenen Woche bist du schreiend aufgewacht, weil du davon geträumt hast, dass Donkey Kong dir im Tennis Schmetterbälle um die Ohren haut?
Er ist mir jede Nacht aufgetaucht im Traum. Das war wirklich furchtbar. So gedemütigt, wie der mich hat da, als wir beide nämlich Mario Tennis Fieber gespielt haben.
Genau, man muss dazu sagen, wir hatten letzte Woche noch die fantastische Idee, Mario Tennis ein bisschen zu spielen, weil uns das immer noch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Du hast es ja auch mittlerweile gekauft.
Ich hab's gekauft, obwohl es quasi so ausverkauft war, gefühlt scheinbar.
Das ist irgendwie der Hit, das sagen wir.
Der Hit, ja.
Und wir hatten die fantastische Idee, einen Spielmodus quasi uns auszudenken, einfach Winner Stays quasi, wer das Spiel gewinnt, der bleibt bei dem Charakter und der andere pickt quasi so lange Charaktere, bis er einen gefunden hat, mit dem er den geschlagen hat. Das war auch ganz nett eine Zeit lang,
ja.
Bis ich dann irgendwann Donkey Kong gewählt habe und der anscheinend einfach zu stark war für alles und dann irgendwie 7, 8, 9, ich weiß nicht wie viele Matches am Stück, einfach quasi als ungeschlagener Champ, den retiren wir jetzt einfach. Der ist jetzt einfach raus. Den darf man nicht mehr benutzen.
Ich muss mein Trauma, glaube ich, überwinden. Ich muss Donkey Kong irgendwann schlagen. Beim nächsten Mal. Das habe ich bestimmt. Ich habe jetzt das ja selber, jetzt kann ich trainieren. Ja. Und dann komme ich noch stärker zurück, um Donkey Kong.
Vielleicht müssen wir uns auch so Roguelike-Mechaniken einfach überlegen. Du kommst jetzt quasi einfach, ich klebe mir die Finger irgendwie zusammen beim nächsten Mal. Es wird immer schwieriger quasi, damit du einfach stärker bist und dieses Gefühl hast, irgendwann Donkey Kong dann besiegen zu können und dann vielleicht selber ihn zu nehmen. Gut, dann haben wir das geklärt.
Ja.
Ich glaube, sonst brauche ich dich gar nicht zu fragen, was du gespielt hast, denn wir werden heute sehr ausführlich darüber sprechen. Du hast nämlich übers Wochenende Resident Evil Requiem komplett durchgespielt, soweit ich das gehört habe. Da werden wir ausführlich drüber sprechen. Ich habe es nicht gespielt, deswegen bin ich da sehr gespannt, was du sagst. Davor wollen wir auch kurz über Marathon sprechen. Da war jetzt am vergangenen Wochenende, also seit letztem Donnerstag bis Montagabend jetzt, der Server-Slam, bevor dann jetzt am 5. März der Release erfolgt. Wir haben beide ein bisschen reingeschaut. Ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr reingeschaut noch. Wir wollen nur mal kurz so ein bisschen drüber quatschen und starten aber wie immer mit den News. Auch eine Sache ist mir noch eingefallen. Wir müssen nämlich noch ganz kurz was machen. Die Folge hier erscheint am Dienstag. Die Folge ab nächster Woche erscheinen die neuen Folgen dann immer freitags. Changen sozusagen das Ganze ab. Wir nehmen ab jetzt nicht mehr Montag, sondern donnerstags auf und dann kommt die Folge nächste Woche Freitag. Falls irgendjemand am Dienstag völlig durchdreht nächste Woche.
Nein.
Wo ist die Folge? Falls es da irgendjemanden geben sollte da draußen, seid beruhigt. Sie kommt dann am Freitag.
Ja, wir müssen einfach unseren Zeitplan mit unserem Japanisch lernen, was wir beide ja machen, irgendwie unterkriegen. Bei mir verschiebt sich es auf Montag, deswegen Aufnahmetermin jetzt zukünftig donnerstags. Gut. Dann starte ich mal dieses Mal ich in die News, nachdem sonst der Jonas die uns immer präsentiert. Ich habe diesmal vorgeschlagen, dass ich die mache. Starte auch mal mit zwei kleineren News. Die erste ist irgendwie aber auch so richtig, ich sage mal, ereignislos, irgendwie plötzlich veröffentlicht worden mit so einem gefühlten 10-Sekunden-Trailer. Insomniacs Wolverine, eigentlich einer der großen Exklusivtitel für PS5, hat jetzt ein Release-Datum, nämlich den 15. September. Ja, und das haben sie einfach irgendwie so in einem 10-Sekunden-Trailer und so, jetzt wissen alle Bescheid und gut, das war's. Deswegen gibt's auch nicht mehr zu sagen, weil bis auf den Release haben die nichts genannt. Wahrscheinlich halt, damit alle wissen, es kommt vor GTA und wir sind raus. Weird irgendwie für so einen großen
Titel. Warum haben sie vorletztes Mal darüber gesprochen, dass über eine Stunde State of Play und haben wir noch darüber gesprochen, ja, gerade Sony hat irgendwie gefehlt, alle anderen haben quasi abgeliefert. Ja, warum habt ihr denn nicht was von Wolverine gezeigt? Wieso habt ihr nicht den Release angeguckt? Das ist der wichtigste, also neben Sarus der wichtigste Release des Jahres von Sony, wahrscheinlich. Also
jetzt neu.
Noch mal wichtiger als Sarus, weil es einfach Insomniac ist. Habt ihr das denn nicht gezeigt? Und warum habt ihr jetzt nichts?
Ja, vielleicht wollen sie absolut nichts enthüllen darüber, wer weiß. Aber ja, es ist super weird, genau mit der State of Play davor. Du sagst, das wäre doch, ich weiß nicht, weil das Last Big Thing war ja eher so ein bisschen meh. So, ja, dann.
Wenn sie gesagt hätten, ja, das kommt am so und so vielten und nächste Woche gibt es eine extra State of Play, 20 Minuten mit ausführlichem Gameplay. Das hätte ich verstanden, aber so, da hat doch jetzt keiner mehr drauf gewartet.
Ja, und dann natürlich auch so, okay, die News ist da, okay, komisch, ja gut, und keiner hat drüber geredet, weil halt auch.
Hat noch niemand geliebt vorher, es war auch nicht Druck drauf, also keiner hat von Wolverine gesprochen.
Irgendwann war so, ja, okay, komm, bring was hinter uns einfach. Wo wir kurz auch gerade bei Sony noch sind, State of Play, Das ist in der Gerüchteküche, deswegen keine richtige News, aber relativ bekannte Leaker, die auch, man kann sagen, einen guten Track Record haben, was Leaks angeht, sagen wohl, das nächste Spiel, das von Santa Monica kommen wird, ist wohl ein God of War Norse Mythology Prequel, in dem man die Frau von Kratos wohl spielt, die ja am Anfang von den Spielen tot ist. Sind sie sich relativ sicher, dass das wohl jetzt im Sommer angekündigt wird. Das ist ja so ein bisschen, was sich auch deckt mit, dass der Synchronsprecher vom neuen Kratos gesagt hat, ah, im Sommer, da werdet ihr erfahren, irgendwie, woran ich arbeite und soll nächstes Jahr kommen. Kann sein, dass es ist, weil, ich glaube, Santa Monica arbeitet an einem Ding und da gibt es ja noch das Cory Barlog-Team, das also der Creative Director von den neuen God of War, der an einem Ding und man vermutet, dass es eben das ist. Wir werden es wahrscheinlich im Sommer beim Summer Game Fest erfahren oder wenn es eine Sony State of Play gibt, aber tatsächlich wohl God of War ist gerade das Ding, was Sony irgendwie pusht wieder, also wenn das jetzt kommt, dann das Remake, jetzt dieses kleinere Ding, irgendwie wollen sie nicht, dass die Leute God of War scheinbar vergessen.
Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass gerade so ein bisschen sich anfühlt, nicht Fumble, aber so ein bisschen die Frage, ja okay, Remakes von God of War ist der schön und gut für Fans. Dieses Metroidvania hat irgendwie jetzt auch nicht so richtig funktioniert.
Habe ich gehört.
Irgendwie nicht so richtig jetzt. Diese Spin-off-Idee finde ich gar nicht so schlecht, aber seit Jahren gefühlt, oder seit Ragnarök eigentlich, geht es jetzt immer um die Frage, was ist das nächste Setting? Jetzt haben sie ja quasi Griechenland hinter sich gelassen, das heißt, es ist offen für was anderes und irgendwie warten alle darauf, habe ich den Eindruck, so, wo ist das Ägypten-God of War? Ja. Wo ist jetzt, was weiß ich für ein God of War? Und dann kommt immer so, ah, wir haben übrigens noch Remakes und wir haben noch einen Spin-Off. Und dann kommt irgendwie, wir haben einen Core-Broke-Light-Titel oder irgendwas. Der ist ja eingestellt worden. Aber irgendwie fühlt es sich so an wie, ihr macht so viel mit God of War, aber nicht das, was sich irgendjemand wünscht.
Ja, das ist irgendwie weird, aber wahrscheinlich brauchen sie, ich meine, einfach lange. Und im Gegensatz jetzt zu 3, ich meine, nach 3 haben sie auch noch ein bisschen was gemacht, aber bis zum großen Reboot sozusagen. Dass sie einfach diesmal nicht wollen, dass, glaube ich, dass einfach so lange nichts kommt. Ich glaube, sie wollen, dass die Leute das im Kopf haben. Mhm. Ich meine, jetzt kommt ja auch eine Amazon-Serie und so weiter. Also irgendwie wollen sie, dass God of War präsent bleibt. Ich finde es ein bisschen komisch, weil ich glaube, keiner würde jetzt danach schreien, wenn es länger braucht. Aber gut, mei. Sony und ihre Exklusivdinger, da pushen sie das halt entsprechend. Mal gucken. Im Sommer werden wir mehr erfahren. Soll wohl sehr anders sein als das, was da gesagt wird. Und wenn wir auch noch bei Sony weiterhin bleiben, Bluepoint, nur kurz als Ergänzung, nämlich letztes Mal das Studio, das ja geschlossen wurde, Remake von Demon's Souls gemacht hat, relativ jetzt mittlerweile auch offen ist, oder man weiß, dass sie eben ganz sicher an einem God of War Live-Service, wie gesagt, Roguelike gearbeitet haben, indem man irgendwie Atreus spielt, der in unterschiedlichen Versionen durch den Hades sich kämpft. Irgendwie wilde Idee, wurde gecancelt. Und dann war ja die große Frage, hä, warum machen die da nicht Bloodborne? Das ist doch prädestiniert für die gewesen. Ja, stellt sich raus, ich hatte ja schon die Vermutung, irgendjemand bei From Software sagt nein. Und genau das hat sich wohl jetzt rausgestellt, dass nämlich der Hidetaki Miyazaki, der Director von den ganzen Souls-Spielen und eben auch von Bloodborne, und man weiß auch so ein bisschen, Bloodborne ist sein Baby wirklich, also das, wo er, glaube ich, immer noch am meisten dran hängt, gesagt hat einfach, nee, er will nicht, dass das jemand anders macht. Und man auch so ein bisschen wohl gehört hat, dass zumindest beim Demon's Souls Remake, die nicht ganz so happy mit der Art Direction waren, wie Bluepoint rangegangen ist. Und dann, wenn man das so ein bisschen zusammensetzt mit, die waren nicht ganz happy, wie das kreativ gefasst wurde und das ist sein kreatives Baby, macht es dann aus einer gewissen Perspektive Sinn, dass er gesagt hat, nee, das wollen wir nicht. Sony hätte das okay geben können, aber haben gesagt, nee, wir wollen jetzt die nicht verärgern. Mhm. Wir geben denen sozusagen das Vetorecht und das haben sie genutzt. Deswegen kein Bloodborne von Bluepoint und auch kein Bluepoint eben dadurch mehr, weil sie haben auch unterschiedliche Projekte gepusht, die aber auch ein bisschen weird klangen. Ich weiß nicht, ob du gelesen hast mal, was sie alles von irgendwie ein Ghost of Tsushima Spin-Off zu nochmal einer Neuauflage von Shadow of the Colossus. Ein bisschen wilde Ideen irgendwie, so okay, hätte es jetzt nicht gebraucht, meiner Meinung nach, hat es wohl auch Sony irgendwie gedacht. Und ja, dann wurden sie eben, als dann keine Idee gezündet hat und scheinbar Sony dann auch keine Ideen für sie hatte, gesagt, gut, sind weg. Und wohl, sie wussten es lange nicht, aber das haben sich dann wohl einige gedacht, als dann eben die God of War Remakes angekündigt wurden.
Ja, machen sie das nicht.
Wir sind das wohl nicht. Okay, dann sind wir wohl raus. Und dann kam es eben so, Jetzt ist halt die Frage, es gibt Gerüchte, dass halt es externe Interessenten an Bluepoint gibt, wie es bei eben Tango Gameworks oder so war. Vielleicht schnappt sich einer Bluepoint und kauft noch einen Teil irgendwie auf. Mal gucken, was
ja,
da kommt.
Ja, bleibt zu hoffen, dass da
ja,
was draus wird.
Ich hoffe einfach aber auch, wenn sie da das Veto einlegen, dass dann auch mal From Software selber was draus macht.
Ich hoffe, dass, also ich habe mir gerade gedacht, hoffentlich hat Sony halt einfach gesagt so, okay, wir machen das nicht, aber nach hier diesem Duskblatt, was jetzt gerade für die Switch gemacht wird von From Software, vielleicht machen wir danach einfach Bloodborne 2.
Ja.
Vielleicht hat man ja dann vielleicht gesagt, na gut, dann eine Hand wäscht die andere, wir geben denen kein Bloodborne, dafür macht ihr halt bald mal auch wieder was von Bloodborne so. Wäre natürlich ein cooler Starttitel für die neue PlayStation oder irgendwie sowas. Bloodborne 2.
Man darf noch hoffen. Oder wir werden auf Ewigkeit einfach damit verdammt sein, dieses Spiel in 30 FPS irgendwie 720p in der PS4-Version spielen zu können.
Ja.
Ist ja nicht mal ein Remaster aus irgendeinem Grund. So, und von Sony springen wir jetzt zu einem der anderen großen Publisher, nämlich Nintendo beziehungsweise Game Freak. Die hatten ja, wir hatten ja letzte Woche schon drüber geredet, da war, haben sie es angekündigt, ein Teil der Enthüllungen, die am 27. Februar bei der Pokémon Direct, glaube ich, hieß es einfach, angekündigt wurden. Große Feier zum 30-jährigen Pokémon-Jubiläum, gab eben die Ankündigung zu Feuerrot und Blattgrün auf der Switch, dass jetzt verfügbar ist. Noch ein paar Ankündigungen, ich fand viele irgendwie uninteressant, irgendwie Champions, was jetzt ein PvP-Ding ist, das auch für die Touren, Weltmeisterschaften genutzt wird, so okay, gut, ja, von wegen, sollte machen. Eben noch mehr zu Pokémon Pokopia, das jetzt auch in, glaube ich, 3 Tagen rauskommt. Erste Reviews aber auch sehr positiv schon mal sind, würde ich sagen. Ich habe es jetzt natürlich nicht gespielt, aber irgendwie 90er gerade.
70 Euro, nein.
Ja. aber dann gab es eben die eine große Ankündigung, die dann doch am Ende kam, das Last Big Thing. Nämlich hat Pokémon oder Game Freak die nächste Pokémon-Generation angekündigt mit dem Namen Pokémon Wind und Welle. Haben auch ein bisschen Gameplay gezeigt von vor allem eben der Welt, auf der man unterwegs sein wird. Sieht aus wie, ich sag mal, auf einer Insel irgendwie ein bisschen Hawaii-Feeling, obwohl das gab es schon bei Sonne und Mond mal. Deswegen mal gucken, wie sich das unterscheidet. Irgendwas wird es mit 2 unterschiedlichen Pikachus geben, die irgendwie andere Outfits haben. Vielleicht ist das das Selling Point von jeder Version. Und eben dementsprechend auch, was der Name sagt. Das wird wohl irgendwas, ich weiß nicht, was es mit Wind genau zu tun haben wird, aber das Trailer zeigt auch, man wird wohl irgendwie unter Wasser auch unterwegs sein können.
Surfen-mäßiges.
Surfen,
Tauchen
wahrscheinlich irgendwie.
Vielleicht gibt es wieder so ein Pokémon. Letztes Mal hatten sie doch so ein Motorrad-Pokémon.
Ja.
Da gibt es jetzt so ein Surfbrett-Pokémon.
Das ist ein U-Boot wird.
Ja, oder ein U-Boot-Pokémon. Das wäre immer was, ja.
Also, Man darf gespannt sein, was sie zeigen werden oder wie sie sich groß unterscheiden wird, weil das ist nämlich das Nintendo Switch 2 Next-Gen Pokémon. Das wird nicht mehr für die Switch 1 erscheinen. Kommt nächstes Jahr, also 2027, raus. Genaueren Zeitraum gibt es noch nicht. Sieht, zumindest mein Eindruck, deutlich besser aus als die letzten.
Deutlich besser, okay. Ich dachte, du sagst jetzt gut, weil es sieht auch nicht schlecht aus. Es sieht auch nicht schlecht aus, aber es sieht vor allem im Vergleich zu den letzten deutlich besser aus.
Ich glaube, das ist das Wichtige. Also grafisch ist es jetzt immer noch nicht modern.
Also es ist aber eigentlich auch nicht sein. Aber es ist schon mal zumindest jetzt wieder, okay, es sieht nicht mehr nach 2016 oder 2015 aus, sondern halt nach 2020.
Ich wollte gerade sagen, 2016, 2015 ist schon ein bisschen übertrieben für wie die letzten.
Für ein Nintendo-Spiel zumindest. Okay, ja gut.
Wie ein PS3-Spiel halt.
Also, sie sind jetzt bei der PS4 angekommen.
So gefühlt, ja. Die Wassereffekte sahen ganz cool aus mit den Wellen und so weiter.
Süße Starter auch eigentlich.
Süße Starter, genau. Deswegen
wird, ich glaube, dieses Küken ist auf jeden Fall.
Echt, denkst du? Ich wollte nämlich gerade dir die Frage stellen,
um
den Abschluss zu stellen. Und ich glaube, die ganze Frage, die sich jetzt das Internet stellen wird über das nächste Jahr: Welches Starter-Pokémon, wenn es, sagen wir einfach, du holst es jetzt im Launch, welches Starter-Pokémon würdest du von den dreien in Wind und Welle wählen? Von Braubel, glaube ich, heißt der Vogel, Pomfifi, der Feuerhund, oder Gekua, der Wassergecko?
Also ich hab's gerade schon gesagt, 1000% dieses Braubel, dieses Küken. Sehe ich mich einfach.
Jetzt,
ich finde die anderen auch gar nicht. Ich finde es ganz cool, dass eine so ein Gecko-Ding ist irgendwie. Aber ich finde dieses Küken einfach lustig. Bin ja gespannt, was da noch für Entwicklungen rauskommen. Finde ich auch immer cool. So fliegende Pokémon, Vogel-Pokémon finde ich eigentlich immer ganz nice. Wenn der dann irgendwie noch mehr mit seiner Augenbraue oder sowas macht,
dann
hat er mich einfach gewonnen. Und wie sieht es bei dir aus? Für wen würdest du dich entscheiden?
Ich bin tatsächlich überrascht, weil ich werde wahrscheinlich Pomfifi nehmen, den, ich weiß jetzt wieder nicht, Pomeranian glaube ich, ist es ja die runde Rasse. Ah, okay. Dieser kleine, flauschige Ding. Ich glaube, das Internet hat den auch lieb gewonnen. Ich habe ganz viele Bilder gesehen, wo der einfach irgendwie so der Wind ihm alles ins Gesicht weht und so weiter. Aber ja, mal gucken. Ich entscheide ja auch oft dann, was so die letzte Evolutionsstufe sein wird. Ja. Weil manchmal kann die auch bei Pokémon, muss man jetzt gestehen, ein bisschen uncool sein für die Starter, aber sagst so, ich mochte aber genau das, warum wirst du jetzt so komisch am Ende?
Ja.
Aber vermutlich, ich tendiere gerade zu dem, der Gecko weiß ich jetzt noch nicht, irgendwie gibt mir das einfach die Vibes von irgendwie Greninja oder wie er hieß.
Ja, ich kenne mich auch nicht, also kennst du dich, glaube ich, noch mal deutlich besser aus.
Ja, wir sind auch nicht der Experte, aber falls...
Also wenn, falls ich das spielen sollte, dann das Küken vermutlich, ja.
Okay.
Ich muss aber auch sagen, bei mir ist auch so eine Sache bei Pokémon schon immer, ich fand eigentlich fast immer die Grundversion der Pokémon fast cooler als die Entwicklungen. Ich glaube, wahrscheinlich ist das gar nicht so selten, diese Meinung, aber ich finde irgendwie, die sind meistens iconic. Und dann ist halt, okay, das ist eine coole Version irgendwie, aber ich fand halt irgendwie die Grundversion cooler, auch bei den Originalstartern. Klar, Glurak ist schon cool, die haben schon coole Turtok auch irgendwie, aber ich weiß nicht, Shiggy und Glumanda sind halt trotzdem noch mal mehr iconic.
Ja.
Weißt du, so Shiggy mit seiner Shiggy-Meute oder sowas, sehe ich noch mal mehr als so dieses Turtok-Ding. Da kann ich irgendwie, der ist halt nicht so süß.
Nee, ich glaube, das ist immer das Ding, weil halt eben die Starter sind immer in der ursprünglichen Version, manchmal noch in der zweiten, so Favorite, aber ich glaube, es wird auch hier so sein. Also selten, glaube ich, dass da die letzte Version besser ist. Aber du, ich meine, so jetzt noch, freust du dich theoretisch drauf, jetzt von dem, was du gesehen hast im ersten? Hast ja gesagt, du bist ja eher der Pixel-Pokémon-Fan. Reizt dich jetzt doch vielleicht?
Ich bin ja eh bei Pokémon ich bin ja jemand, also ich bin eher so der stille Beobachter bei Pokémon. Ich habe wenig Pokémon gespielt selber. Ich finde es cool. Ich habe halt irgendwie immer noch diese alten, ich bin dann irgendwann raus gewesen. Auch bei Pokémon Go habe ich ja vor allem die ich halt kannte so. Aber es hat mich jetzt schon ein bisschen mehr gereizt auf jeden Fall wieder als die. Also die letzten fand ich halt alle, die sahen so schäbig irgendwie aus im Vergleich zu anderen Spielen. So sind die dann auch einfach nicht die besten Spiele oft, muss man ja auch sagen. Da bin ich jetzt schon mehr. Ich finde auch dieses Wasserthema irgendwie cool. Wenn sie das cool umsetzen, würde ich jetzt einfach mal abwarten.
Ja. Ist ja noch ein bisschen hin.
Ja.
Deswegen, aber ich bin auch bei den letzten raus. Also ich glaube, das letzte große, das ich gespielt habe, war Schwert und Schild. Und ein bisschen Arceus, da bin ich aber auch nicht so ganz reingekommen, obwohl es eigentlich schon deutlich besser war. Aber mal gucken, vielleicht ist das die Generation, wo ich auch mal wieder einfach viel Pokémon spielen werde. Mal gucken auch, was sie mit dem Gameplay machen. Da experimentieren sie auch ein bisschen rum. Das ist ja aber noch sehr lange hin. 2027 irgendwann. Was aber nicht mehr lange hin ist, ist das Spiel, über das wir jetzt quatschen. Du hast es ja am Anfang schon gesagt, es war der Marathon Server Slam. Ich glaube, was waren es jetzt, 27. bis heute, 2. irgendwie sowas.
Sowas in die Richtung, ja.
Interessantes Wochenende, will ich auch mal kurz anmerken, weil es das Resident Evil 9 Launch-Wochenende war, will ich sich da nicht ein ruhigeres schnappen. Nichtsdestotrotz hat Sony und Bungie gesagt, das ist das Wochenende, 3 Tage vor Launch. Also eigentlich nur ein Event, das wirkt wie, okay, wir wollen Leute mal das Spiel zeigen, weil wir glauben, die Leute haben nicht genug
Kinder. Ja, 100%.
Ist ja weil nichts mehr, was sich ändern wird. Ich habe es ein bisschen gespielt, ich habe ein paar Runden. Du hast es noch mal ein bisschen länger gespielt. Plus, du hast auch etwas mehr Extraction-Shooter-Erfahrung. Natürlich mit deutlich mehr Stunden in Ark Raiders und ja auch Hunt Showdown, was du gespielt hast.
Das sind die beiden Haupt, ja.
Aber auch, glaube ich, zwei, die so ein bisschen für Leute ja immer der Peak des Genres sind.
Ja, gibt noch Escape from Tarkov und so. Ich habe auch ein bisschen andere noch gespielt. Aber das sind halt die, wo ich sage, da habe ich wirklich Zeit investiert, um darüber auch sprechen zu können.
Genau.
In einem tieferen Ding.
Deswegen frage ich jetzt einfach mal an sich. Ich meine, wir wissen jetzt, es ist ein Extraction-Shooter. Was ist genau Marathon jetzt eigentlich?
Genau, es ist das neue Bungie-Spiel. Das war auf jeden Fall, das ist so gefühlt das Wichtigste, habe ich den Eindruck, worauf alle so hoffen. Es ist also von den Leuten, die jetzt zuletzt Destiny und Destiny 2 gemacht haben, früher natürlich Halo ganz prominent erfunden haben, oder? Einfach und die guten Teile quasi gemacht haben oder die meisten guten Teile. Deswegen ist da schon mal ein bisschen Erwartungshaltung da. Genau, es ist ein Extraction-Shooter, es geht, die Geschichte ist in so Extraction-Shootern ja immer so eine Frage, interessiert die Leute wirklich? Die ist jetzt ganz cool, das ist so ein Sci-Fi-Universum, irgendwie man hat so ein Schiff losgeschickt in irgendein anderes Sonnensystem, da ist dann irgendwie alles verloren gegangen, der Kontakt, und dann ist er wieder hergestellt worden und jetzt werden da quasi so, ich weiß nicht, ob ich alles richtig habe, aber so biomechanisch irgendwie gezüchtete Körper sind da, wo dann dieses Bewusstsein der Spieler quasi reingeladen wird und dann für irgendwelche krassen Superkonzerne auf dieser außerirdischen Welt werden dann quasi Ressourcen gesammelt, die natürlich wahnsinnig wertvoll sind und deswegen natürlich sehr umkämpft. Die Erklärung ist nicht schlecht für so ein Spiel, wo man halt sagt, okay, deswegen, die werden halt einfach neu gedruckt, mehr oder weniger. Deswegen sind das auch dieselben Hüllen irgendwie oder Runner heißen die, glaube ich. Oder Shells eigentlich. Mhm. So ein bisschen. Das ist so ein bisschen der Aufhänger davon. Was jetzt besonders ist an dem Spiel, würde ich mal sagen, ist vor allem der Artstyle. Das ist wirklich, wenn jetzt die letzten Spiele ja oft sehr entweder krass so, ja, down-to-earth-military-mäßig sind oder sehr realistisch, ist das wirklich auch vom Cypher-Ding her wirklich super. Es ist total bunt, es hat so einen bisschen Mirror's Edge-mäßigen Stil von diesem Künstlichen. Also alles ist auch sehr sauber und wirklich klare, eine ganz rote Wand und ein ganz gelbes Haus daneben und so. Wirklich sehr klar in der Formsprache. Genau, das ist so das, was ich so mal das Wichtigste sagen würde, was so das Erste, was auffällig ist. Ansonsten ist es halt Extraction-Shooter. Du hast, in dem Fall geht es jetzt darum, man hat pro Runde kann man quasi einen Auftrag sich vorher sozusagen eine Mission aussuchen von eben diesen verschiedenen Konzernen. Die sagen dann einer, ja, geh bitte dahin und lad was runter oder erledige so und so viele. Man kann aber eben immer nur eine Mission aktiv haben, sodass man sich quasi für jede Runde überlegt, okay, was ist jetzt eigentlich mein Ziel in der Runde und was mache ich jetzt da drin? Das ist so ein bisschen das Ding, jetzt zum Beispiel bei Ark Raiders habe ich halt 5 aktive Missionen und noch 3 Werkbänke, die ich gerade ausbaue und so weiter. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Marathon ist grundsätzlich 3 gegen 3. Also ist 3 gegen 3, ist 3 gegen 3 gegen 3 gegen, weiß ich nicht wie viele im Endeffekt. Aber man ist eigentlich in Dreierteams, man wird auch mit irgendwie Randoms zusammengeschmissen. Es gibt quasi, das finde ich eigentlich ganz cool oder ganz interessant, es gibt quasi nur die Möglichkeit, als Solo zu spielen, wenn man eine besondere Hülle sozusagen wählt. Mhm. Das heißt, die haben auch besondere Fähigkeiten, ist auch so ein bisschen Hero-Shooter-mäßig mit drin, aber jetzt nicht zu übertrieben. Und da gibt es eben eine Hülle, die, wenn du die wählst, dann ist das sozusagen der Solo-Modus, da kannst du aber keine Aufträge erfüllen und du hast ein begrenztes Loadout dafür. Das ist so quasi so ein bisschen der Loot-Goblin-mäßig eigentlich schnell rein, möglichst Sachen sammeln und schnell wieder rausgehen, wenn es einfach darum geht, zwischen den Runden vielleicht neue Waffen zu sammeln, irgendwie ein bisschen Geld zu sammeln, das man gerade braucht. Ja, dann halt der klassische Extraction-Shooter-Zeug. Es gibt Waffen, die man kaufen kann, Munition, die man kaufen kann, verschiedene Loadouts, die man sich zusammenstellen kann. Man kann Gratis-Loadouts nehmen. Genau, aber man ist halt sonst eigentlich immer in Dreierteams unterwegs, ob man das jetzt will oder nicht.
Ja. Genau, ich habe nämlich zum Beispiel selber nur den Dreier-Modus. Ich wusste gar nicht, dass es einen Solo-Modus gibt. Aber du hast vorhin kurz, bevor noch mal ein bisschen quatschen, wie du es jetzt findest. Wie hat dir eigentlich der Artstyle gefallen? Weil ich weiß, du warst ja vorher nicht so der Fan. Du hast schon gesagt, das ist jetzt sehr eigen, sehr clean, Mirror's Edge. Ich war ja vorher ein Fan und finde es auch an sich cool. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand den tatsächlich ein bisschen anstrengend beim Zocken. Vor allem die Menüs. Und alles.
Ja.
Diese ganz kräftigen Farben sehen cool aus, sind aber manchmal, finde ich.
Es ist ein bisschen anstrengend, das stimmt. Ich muss sagen, mein Eindruck hat sich ein bisschen gedreht. Mhm. Ich fand es vorher, also es hat einen coolen Stil, aber irgendwie hat es mir vorher nicht so richtig getaugt. Es ist jetzt auch nicht, dass ich sage, das ist das Coolste, was ich jemals gesehen habe. Ich finde auch diese Menüführung mit diesem, das hat so ein bisschen wieder aus 90s mäßig und dann so ein bisschen so alte Computergrafiken. Marathon ist ja auch ursprünglich eine IP. Von Bungie aus den 90ern gewesen mal. Da waren wir noch gar nicht auf der Welt. Also reden wir da jetzt nicht weiter drüber. Es wüssten wir, worum es da ging. Das, glaube ich, ist da so ein bisschen eine Anspielung. Das hat dann so Computergrafiken und irgendwie alles lädt so rein. Und es ist cool. Also mir gefällt es jetzt schon deutlich besser wieder. Es ist aber auch, es fühlt sich halt sehr künstlich an, finde ich. Und dadurch total, also überhaupt nicht lebendig, die Welt. Und dadurch finde ich auch nicht so interessant, weil es ist so eine außerirdische Welt, die eigentlich total interessant sein sollte. Weil ich finde, es sieht so ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber mich hat es einfach so ein bisschen an Apex Legends mit halt grelleren Farben von dem Ding. Es ist so außerirdische Welten, dann sind so Forschungseinrichtungen, die aber auch gefühlt, die sehen alle gleich, also ich will jetzt auch nicht so, als hätte ich jetzt alles gesehen, aber keine Ahnung, ich sehe jetzt nicht den großen Unterschied, so, mein Gott, dieses eine Ding ist mir so in Erinnerung geblieben. Da stehen halt ein paar Container rum, da sind halt ein paar so Forschungsgebäude, manche sind halt ein bisschen höher, manche sind ein bisschen niedriger, alles mit Dingen und alles ist halt bunt. Aber es sieht jetzt nicht so, ich fand jetzt nie, dass ich das Gefühl habe, so, mein Gott, was für ein geiler Anblick hier gerade oder so.
Ja. Ich meine, das schlägt ja jetzt auch in die Richtung so ein bisschen, dass sich jetzt die Umgebung nicht so gepackt hat. Wie ist denn insgesamt jetzt so, also Marathon an sich, also als Spiel wirklich Marathon, wenn du jetzt nur das betrachtest, aber auch eben einfach in dem Genre, was du gespielt hast, wie ist jetzt so dein Eindruck? Hat es dir Spaß gemacht? wo sind eventuell die Schwächen im Gameplay, im Gameplay, Loop vor allem ja auch bei Extraction-Shootern wichtig. Und ja, ist es was, was dir Spaß gemacht hat? Ich weiß die Antwort schon ein bisschen.
Also ich muss sagen, ich habe jetzt immer ein bisschen weiter, ein paar Runden mehr gespielt. Ich hatte auf jeden Fall Runden, in denen ich Spaß hatte. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber bei mir ist er jetzt so nicht so der, wie sagt man,
Funke.
Der Funke nicht so übergesprungen tatsächlich. Also ich werde es mir jetzt auch nicht kaufen deswegen, auch wenn es nur 40 Euro kostet. Mhm. Aber ich weiß nicht, es ist schon auf jeden Fall wieder an der kompetitiveren Ende des Spektrums, sage ich jetzt mal so. Es gibt natürlich da auch wieder hier Annäherungschat und so weiter. Aber es ist schon sehr klar darauf ausgelegt, auf PvP. Und ich muss aber sagen, ich bin nicht so richtig warm geworden. Es gibt ja auch gerade so ein bisschen Diskussionen online, was die UI angeht, was das User Interface quasi angeht, wo ich aber auch sagen würde, okay, das war jetzt ein Server-Slam, es ist ein neues Spiel. Die Leute, die sich dafür interessieren, die kommen da schon rein. Man kommt schon klar mit den Sachen. Was man aber nicht wegdiskutieren kann, ist halt, dass es von Beginn an sehr viel verschachtelte Menüs sind, sehr viel zu lesen irgendwie auch. Nichts davon so richtig interessant. Dann was ich ganz furchtbar finde, sind die Items, die man auch aufsammelt. Die sind so klein und irgendwie alles sieht gleich aus und nichts sieht nach irgendwas wirklich aus. Mhm. Du hast dann Waffen, das ist halt eine Waffe, da kann man sich auch dran gewöhnen. Aber man sammelt so viel Zeug einfach nur schnell ein, weil man hat ja, du machst irgendwie ein Ding auf und du sammelst natürlich schnellstmöglich ein, weil ja immer was sein könnte. Du könntest ja immer angegriffen werden oder so. Und diese Items, die sind so nichtssagend. Also das ist so, du hast keine Ahnung, ist das jetzt wertvoll, ist das, was sammle ich hier eigentlich gerade? Ich sammle halt einfach Zeug. Ich sammle einfach Symbole in dem Spiel. Und das ist halt nicht so cool. Das ist so ein bisschen mein Problem gewesen, dass ich mich gefragt habe, ja, was mache ich? Also für irgendwelche gesichtslosen Konzerne mache ich so Aufträge und sammle Zeug, wo ich nicht mal weiß, was ich da eigentlich sammle. Da fehlt mir persönlich so ein bisschen die intrinsische Motivation, nochmal zu sagen, ah ja, cool. Und das ist halt zum Beispiel, das ist ja immer ein schwieriges Beispiel, aber mit Ark Raiders war es halt schon so. Da hat es auch nicht am Anfang sofort Klick gemacht, aber da war es so, okay, das sind Dinge, die erkenne ich halt. Das ist so bescheuert, aber ja, das ist halt ein Laufwerk, das ist halt ein Zahnrad, ein Motor. Die sind einfach klar ersichtlich, was es ist. Da war auch nicht, Ark Raiders war auch am Anfang, die haben alle gesagt, was für eine furchtbare Menüführung, man checkt überhaupt nichts. Das heißt, ja, das wird auch besser, wenn man das Spiel spielt und einfach Lust drauf hat. Das wird auch ein bisschen zu viel gemacht, aber ich finde trotzdem immer dieses Ding so, ah ja, okay, ich sehe relativ schnell, okay, die drei Sachen brauche ich jetzt, um mir die Werkbank zu bauen, da kann ich die und die Waffe herstellen, die ein bisschen besser als die Standardwaffe. Okay, cool, das ist ein Ziel, das ist erstmal ein Ziel, abseits von, ich gehe einfach rein und schieße Leute ab quasi. Und das hat mir in Marathon jetzt so ein bisschen übers Wochenende so ein bisschen dieses Ding, ja, wenn man nur ein, zwei Runden hatte, die nicht so cool gelaufen sind, ist so die Motivation, noch eine zu starten, einfach weniger geworden, weil ich habe weniger Zeug. Und ich weiß gar nicht, was ist mir doch wurscht. Ob ich jetzt hier, sind acht oder wie viele von diesen Unternehmen sind das? Die sind völlig Namen, also keine Ahnung, irgendwelche Cybernamen haben die halt, irgendwelche Cybergeschichten. Da wird so ein bisschen was erzählt, aber auch nicht so richtig fesselnd. Die Welt erzählt für mich auch zu wenig Geschichte. Da komme ich auch noch, das finde ich auch, man hat dann quasi, es gibt eben auch so KI-Gegner und das ist eigentlich eine ganz coole Sache beim Marathon, dass quasi es immer wieder so Events auch auf den Maps gibt, wo man ein besonderes Loot bekommt. Was ganz interessant ist, weil es eben nicht dieses Ding ist, bei Ark Raiders beispielsweise gibt es das ja so, okay, das ist halt, auf der Map ist das dieser Spot, wo der beste Loot ist. Das heißt, alle rennen am Anfang dahin, schießen sich entweder ab oder machen halt gemeinsame Sache und gehen dann wieder raus. Und das ist immer derselbe Spot. Und da ist halt so ein bisschen, okay, ich weiß noch gar nicht, ah, jetzt bin ich vielleicht in der Nähe von diesem einen Event. Das ist ein schwierigerer Gegner. Wenn ich den aber erledige, kriege ich halt besonders guten Loot. Und das ist ein bisschen mehr damit verknüpft. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Dann sind aber die KI-Gegner, die auf dem unterwegs sind, sind halt einfach so Roboter. Und die Figuren der Runner, diese Shells, sind eigentlich auch mehr oder weniger. Also die sehen halt ein bisschen aus wie Roboter auch. Das heißt, da laufen halt einfach so KI-Roboter-Soldaten rum überall. Manche haben halt so Schild, aber das ist so, mir war es viel zu beliebig. Mir war es viel zu beliebig gegen diese, ich weiß nicht mal, was ich hier will. Ich will gegen diese Robotertypen nicht kämpfen. Weißt du, was ich meine? Ark Raiders, okay, da kommen diese, das sind so fliegende Drohnen irgendwie. Das ist eine andere, da gibt es dieses riesige Luftschiff. Da hinten trappelt so ein Ding, das irgendwie Bomben verschießen kann. Das ist so eine ganz andere Art von Gegner, von Bedrohung irgendwie auch für die Spieler, die halt irgendwie auch menschlich sind und dadurch in andere Nähe. Und das sind halt irgendwelche Roboter, die gegen irgendwelche Roboter kämpfen in dieser Welt. Und es ist halt, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, dieser Kern. Es ist eigentlich vor allem ein PvP-Spiel.
Ja.
Ganz klar. Und da frage ich mich so ein bisschen, muss das drumherum eigentlich sein? Oder wäre es nicht irgendwie cooler gewesen, noch mehr auf PvP einfach zu gehen für das Spiel, für Bungie. Das wäre so ein bisschen mein Problem, was ich da aktuell so sehe.
Ja, also ich habe es ja auch ein bisschen gespielt. Ich glaube, 4, 5 Runden. Und selbst da, also du hast ja mehr Zeit und du kennst das Genre besser. Mein und unsere beide erste Reaktion war ja irgendwie, es fühlt sich langweilig an.
Mhm.
Weil Ark Raiders, ich meine, das war ja mein erster Extraction-Shooter und ich bin mittlerweile auch raus, weil es mir zu PvP-lastig wurde. Spricht vielleicht dafür, dass jetzt das nicht mein Spiel ist. Aber du hattest eben die Welt, die war cool zu erkunden. Du hattest KI-Gegner, gegen die Spaß gemacht hat zu kämpfen, die bedrohlich sind. Und halt auch dieses, schießt mich der Spieler vielleicht ab? Nicht. Kann frustrierend werden, aber du hattest immer noch diese Spannung, dass du vielleicht einfach eine coole menschliche Erfahrung hast. Und bei Marathon war mein Erlebnis, ich laufe irgendwie über so eine leere Map rum, weiß irgendwie, wo ich überhaupt Zeug sammeln kann, weil du denkst immer, ach, bei Sparkle, das ist ja relativ ersichtlich, zum Beispiel, ach, den Schrank kann ich aufmachen. Da laufe ich rum.
Ja, du suchst erstmal nach Sachen, die du aufmachen kannst.
Kann ich öffnen? Das sieht aus wie ein Schrank. Nee, das ist aber kein Schrank zum Öffnen.
Nur der Schrank daneben kannst du
auch. Läufst dann rum, dann laufen irgendwie halt mal 2, 3 KI-Gegner, aber auch immer an der gleichen Stelle, glaube ich, auf der einen Map rum. Die schießt du irgendwie ab. Die sind aber teilweise so schnell down, dass irgendwie das Gunplay, das ich eigentlich, muss ich sagen, Gunplay fühlt sich eigentlich richtig gut an. Also zumindest fand ich so, Bungie kann es halt. Fühlt sich irgendwie ein bisschen wuchtig an, aber immer noch ein bisschen arcadig. Macht dann irgendwie Bock, dann hast du halt eben stärkere Gegner. Aber die unterscheiden sich halt auch null von den Runnern. Ich hatte einmal, da gibt es ja auch keine Gegner, die irgendwie unsichtbar werden. Ich dachte erstmal, ich habe da jetzt einen gegnerischen Spieler vor mir. Und auf einmal stelle ich raus, nee, ist auch nur ein KI-Hansel.
Ja.
Und dann kommt plötzlich irgendwie ums Eck einer, ich denke, das ist ein KI-Gegner, dann stellt sich raus, das ist ein Spieler. Plus, und dafür, dass das so PvP-lastig ist, ich weiß nicht, wie es in deiner Erfahrung war, sind die Kämpfe sauschnell rum. Also das ist so. Vor allem sind ja eigentlich immer 3 gegen 3, wenn du Pech hast. Ich war in 2 Sekunden down. Ich hatte keine Zeit, überhaupt zu checken oder zurückzuschießen oder wegzurennen. Dass die Kämpfe gegen PvP, wo du denkst, okay, das wäre das Spannende. Bei Ark Raiders, wenn du halbwegs so okay Schild hast, dann irgendwie, Deckung und hier schnell Schild reparieren und einen Schuss abgeben. In Marathon hatte ich das Gefühl, die PvP-Kämpfe sind rum, bevor sie überhaupt begonnen haben irgendwie.
Ja.
Und finde ich so schade, weil ich mag den Look auch. Er ist ein bisschen anstrengend. Das Gunplay und ich denke auch so, hätte es nicht einfach irgendwie ein, keine Ahnung, 5 gegen 5, jetzt mal wieder wo was Heiger, der will das jemand, aber ich denke so, ich hätte lieber die Stärken, die Bungie hatte, auch bei Halo, einen richtig coolen Multiplayer mit vielleicht einer coolen Story abzuliefern, irgendwie machen eine 5-Stunden-Kampagne, 6 Stunden auf der Welt, die, wo du die kennenlernst, die Charaktere, irgendwie die Konzerne. Und mach dann einfach einen coolen Multiplayer dazu, irgendwie, wo der PvP halt im Fokus steht, weil alles drumrum, wie du sagst, braucht das. Das Looten macht nicht Spaß, weil keine Ahnung, was ich da mache. Die KI-Gegner machen nicht wirklich Spaß. Die Map ist in Ordnung, aber auch irgendwie so leer für die Größe. Und eben dieses Ganze, was bei Ark Raiders ja deutlich besser ist, wie du gesagt hast, dieses Meta-Progression-Ding, habe ich jetzt halt auch noch nicht direkt gefühlt, weil eben auch alles total verwirrend in den Menüs. Ich klicke mich doch 3-mal hin und dann auf der Konsole hast du ja auch noch irgendwie diese, also eine Sache für dich, Bungie, hasse, warum haben sie diesen fucking Cursor für Konsolenspiele eingebaut?
Ich habe es am Anfang gar nicht gecheckt.
Ja.
Am Anfang musst du irgendwas bestätigen. Ich sag, warum geht das denn nicht? Das ist doch reingezerrt so. Ja, nee, weil du irgendwo einen Cursor neben dem Bildschirm hattest. Den du
mit deinem Stick und
mein Gott.
Und das hat Bungie bei Destiny eingeführt und so viele Spiele machen, dass ich so, das ist eine fucking Konsole, das ist kein PC. Macht einfach Steuerkreuz, Steuerung. Ja. Oder macht's optional. Und das macht's halt noch furchtbarer, finde ich, diese Menüführung und alles. Aber ja, der Kern ist für mich einfach gewesen, so ein bisschen, es war langweilig. Also es war jetzt eben auch für so einen Server-Slam und kurz vor Release, wo ich sag, ja, irgendwie, das hat mir gereicht, so ein bisschen.
Darf natürlich, wie du sagst, nicht vergessen, es ist jetzt erstmal nur ein Server-Slam
gewesen.
Es ist nicht das komplette Spiel. Das mit der Time to Kill fand ich auch sehr kurz. Kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch mit Endgame-Loot sich verändert ein bisschen, dass man dann quasi einfach mehr aushält oder so. Ja, das war jetzt erstmal nur ein Ersteindruck, aber es war halt jetzt keiner, der dazu geführt hat, dass ich das Spiel unbedingt kaufen will. Es gibt ja online schon, ich glaube, es hat schon funktioniert. Es gibt schon seine Audience irgendwie. Aber ich war jetzt auch nicht super geflasht, muss ich sagen.
Ich meine, du sagst ja auch, es hat seine Audience und freut mich auch. Also ich bin niemand, der irgendwie so im Spiel immer wünscht, besser, dass es einfach den Bach runtergeht und alles. Für wen denkst du denn? Wir beide sind ja nicht so ganz warm geworden, aber für wen denkst du denn, ist so Marathon das Spiel vielleicht, auf das sie gewartet haben? Für wen ist es denn geeignet?
Das ist irgendwie eine gute Frage. Ich glaube, da war auch so ein bisschen dieser Fehler, dass irgendwie alle seit Jahren darauf warten, dass irgendjemand das Extraction-Genre jetzt endlich salonfähig macht und in den Mainstream bringt. Und ich glaube, es ist einfach kein Mainstream-Genre. Upgraders funktioniert auch in erster Linie so in der Größenordnung, weil man halt nicht PvP spielen muss. Mhm. Weil man eben, wenn man dann freundlich spielt, sage ich mal, deutlich weniger Frustration einfach drin hat. Ich glaube, es ist einfach kein Genre. Und dann ist es wiederum der richtige Ansatz, glaube ich, von Bungie eben Extraction richtig zu machen sozusagen mit irgendwie, okay, das muss hier nicht jedem gefallen. Wir machen es eher nischiger, so ein bisschen kleiner, aber für die Leute dann richtig cool. Ich kann mir vorstellen, dass es Leuten gefällt, die einfach auf so kompetitivere, die jetzt den Upgrader vielleicht ein bisschen zu kuschelig auch war oder sowas, die sagen, ich habe da einfach Bock drauf, mich da reinzuspielen und wirklich auch dieses hohes Risiko, du guckst dann auf verschiedene Maps zu sagen, okay, da ist die Bedrohung noch höher, aber jetzt habe ich die Ausrüstung, mich quasi da hochgegrindet, jetzt gehe ich da einmal mit Top-Ausrüstung rein, in der Hoffnung, da jetzt wirklich was zu reißen und dann habe ich die Spannung mit anderen Spielern irgendwie. Ich glaube, es kann funktionieren. Mir persönlich, ja, passt irgendwie nicht so richtig. Ich finde auf diesem Spektrum zwischen jetzt mal Ark Raiders und Hunt Showdown ist ja auch so ein Ding. Das ist ja auch so quasi Hardcore-mäßig. Mhm. Da ist ja wirklich ein Kopfschuss ist eigentlich rum. Ja. So, und es gibt noch andere Waffen, da ist es so auch rum. Oder du bist ja auf ein Leben runter wirklich. Also das ist ja schon sehr, sehr krass eigentlich dafür, dass es so, dass du alles verlierst, bist du sehr, sehr schnell down. Aber du hast halt durch diese Jagdtrophäen einfach ein klares Ziel in jeder Runde, das alle haben. Es ist klar, okay, wir alle suchen diesen einen Boss oder diese einen von beiden Bossen, die hier unterwegs sind, versuchen den zu besiegen und dann mit dieser Trophäe rauszukommen. Es ist quasi einfach ein klarer PvP-Modus und ich habe nicht so viel Ablenkung. Mhm. Ich muss nicht irgendwie in jedem Haus irgendwie noch, keine Ahnung, 15 Blödsinn sammeln so. Und das ist halt dann für mich, wenn ich Lust habe auf so ein Spiel, finde ich das halt wieder interessanter, weil ich weiß, okay, ich muss hier nicht alles 17 Mal durchsuchen, um dann um abgeschossen zu werden, sondern okay, ich kann überlegen, gehe ich direkt dahin, lauere ich eher den Leuten auf, die es quasi haben, bin ich solo, bin ich im Trio unterwegs, was auch immer, das finde ich dann interessanter. Und da ist gefühlt, kann ich mir vorstellen, dass bei Marathon aktuell einfach noch zu viel drumherum los ist, was man gar nicht so bräuchte, wie wir gesprochen haben, wodurch die eigentlichen Stärken weniger zu tragen kommen, weil man eben dann doch ewig was gemacht hat, bevor das PvP losgeht und dann ist man schon weg. Ja. Weil man halt auch irgendwie mit Randoms spielt, wo man nicht weiß, wer alles im Server ist, der natürlich so nur Anfänger, aber es kann einem ja immer passieren. Deswegen, ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es sich positioniert. Aktuell sieht es gut aus, als würden Leute kaufen, aber das ist ja bei so einem Spiel, geht es ja auch um die Langfristigkeit so ein bisschen. Ja, wird man dann nochmal abwarten müssen.
Ja, also deswegen, ich glaube, die große Frage einfach, die sich stellen wird, eben findet es, ich meine, wir hatten es bei Ark Raiders und bei anderen Spielen, auch bei Highguard. Ja, die Frage, findet Marathon die Nische? Was natürlich bei so einem großen Ding, also Sony hat viel Geld für Bungie hingelegt und Bungie hat lange an diesem jetzt Ding entwickelt, halt das Risiko, wenn es nicht funktioniert, natürlich jetzt deutlich größer für sie ist. Aber ja, das ist, glaube ich, die Frage. Ich meine, wir können es jetzt nicht beurteilen, wird es eine Nische finden? Wird sich jetzt vor allem, ich denke mal, ich sage mal, einen Monat nach Release. Ich glaube, den ersten Monat, der könnte noch gut laufen. Dann ist halt die Frage, können sie supporten? Können sie die Leute das Feedback gut mitnehmen für Live-Service? Liefern sie Content?
Das finde ich ja eigentlich ganz interessant, dass sie bisher, dass sie bisher wenig darüber gesprochen haben. Das kann auch ein schlechtes Zeichen sein. Ja. Aber ich finde immer dieses, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, macht erstmal ein gutes Spiel zum Release. Hört euch das Feedback an. Integriert vielleicht das Feedback so ein bisschen für die Leute, die das Spiel gekauft haben und wollen, weil es eben nicht so einfach ist. Und dann fangt an mit einem coolen Season-Content oder wenn ihr den schon best wollt. Aber redet nicht 3 Wochen vor Release schon davon, was alles geplant ist im ersten Jahr, wenn der Release dann einfach gar nicht so funktioniert. Und ich denke halt, ich glaube einfach durch Bungie ist die Fallhöhe erstmal nicht ganz so. Also ich glaube einfach dadurch ist die Aufmerksamkeit größer. Es ist auch Sony. Es ist einfach, ist schon ein bisschen größer. Deswegen wird es, glaube ich, schon einen ganz guten Start hinlegen erstmal. Langfristig kann man es einfach nicht sagen. Die Frage ist halt, die ich mir stelle, wie du gesagt hast, Bungie war ein teures Studio für Sony. Mhm. Was ist denn ein guter Start für Sony? Oder was heißt denn gut nach einem Monat, nach einem Jahr aus Sony-Sicht? Bei einem, was hat es Bungie, 3,6 Milliarden oder sowas gekostet?
Ich glaube sogar über 4.
Also auf jeden Fall gedacht. Also Euro oder Dollar, ich weiß nicht genau.
Dollar, glaube ich.
Ja, also wirklich richtig, richtig viel Geld hingelegt dafür, damit die jetzt quasi das Live-Service-Ding machen. Und ja, dass ob das Marathon jetzt ist mit den Spielerzahlen, das ist halt die Frage. Ne? Wenn du im Haus auch quasi noch ein Helldivers 2 hast wo wir erst drüber gesprochen haben, dass die jetzt nach 2 Jahren immer noch fantastische Spielerzahlen haben, dann ist halt die Frage, 4 Millionen oder 4 Milliarden für Bungie, für Marathon, für ein paar Spieler wird man das nicht ausgeben. Ich bin ja dann gespannt, gut, dann läuft halt, irgendwann wird es dann bei PlayStation Plus wahrscheinlich landen.
Wahrscheinlich.
Und dann sieht die Welt vielleicht auch nochmal anders aus. Aber ja, wir sind gespannt, nicht gespannt genug, um es zu kaufen.
Ja, leider.
Ja, also nee, das hat jetzt mich irgendwie nicht genug angesprochen.
Ich wollte gerade sagen, deswegen erwartet hier kein Marathon-Review in den nächsten Wochen, Monaten.
Also ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr spielt.
Ja, also wenn es euch gefällt, freut mich riesig. Also ich, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich sehe, dass Leute doch ein Spiel mögen, das zwar nichts für mich ist, wenn es euch Spaß gibt, richtig cool, genießt es und lasst euch nicht schlecht reden von anderen Leuten.
Genau. Apropos schlecht reden, keine Ahnung, was das für eine Überleitung werden soll. Wir gehen zum nächsten Thema weiter, zum eigentlichen Thema dieser Folge. Und zwar, wie angekündigt, soll es dabei um Resident Evil Requiem gehen, der 9. Hauptteil der Resident Evil-Reihe. Capcom ist on a fleek in den letzten Jahren. Das läuft richtig gut. Du hast jetzt, am Freitag kam es raus, gell?
Freitag kam es raus.
Du hast quasi das ganze Wochenende hier im Grusel-Horror-Stimmung verbracht.
Nicht das Ganze, aber ja.
Also ziemlich, ja. Genau, ich bin auf jeden Fall super gespannt. Aber bevor wir um das eigentliche Spiel sprechen, holen wir einfach mal ganz kurz ab, worum es jetzt in Requiem eigentlich geht und auch so ein bisschen vielleicht das drumherum, die Timeline von Resident Evil. Was muss man da wissen? Wo spielt das?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen immer bei Resident Evil ein bisschen wild, weil man muss jetzt sagen, die letzten Jahre, wie gesagt, Capcom on a fleek, aber es war ja eine Mischung aus, wir gehen zurück ganz zum Anfang der Reihe mit den Remakes von eben 2, 3, 4 dann wieder, so ein bisschen die neue Ausrichtung, die es ja damals gab, 2005 plus. Es lief ja dann parallel noch das 7 und 8, was ja eigentlich so ein Reboot der Reihe war. Und jetzt natürlich die große Frage, so, okay, jetzt kommt 9 raus, jetzt ist da, sind da Charaktere dabei wieder, die man kennt. Wo spielt das eigentlich? Und eigentlich die Antwort ist dann doch relativ simpel. Er spielt 30 Jahre nach Resident Evil 2, also damit man es mal grob einordnen kann, irgendwie im Jahr 2028 in der Reihe. Bedeutet, es spielt auch nach Resident Evil 4 natürlich, nach Resident Evil 8 und auch das Spiel, das man vielleicht immer gerne verdrängt, viele, obwohl ich es damals nicht so schlecht fand, nach Resident Evil 6. Das ja dazu geführt hat, dass die ganze Reihe ja ihren kompletten Reboot erfahren musste. Also es ist tatsächlich von der Timeline her, glaube ich, der späteste Punkt bis auf den DLC und den Epilog von Resident Evil 8, wenn man den, der spielt nochmal danach. Der ist aber auch, glaube ich, den habe ich nicht gespielt, der ist aber, glaube ich, getrennt, also spielt. Eigentlich ist es, der neunte Teil ist tatsächlich diesmal wirklich am Ende der Timeline angeordnet und eben nach allen anderen Spielen, die es jetzt gab, sozusagen.
Okay. Heißt das dann auch, dass man am besten alle Spiele gespielt haben sollte bis dann? Oder würdest du sagen, man kann auch mit dem jetzt einsteigen?
Das würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Und weil aus einem relativ simplen Grund, Resident Evil 9 ist ein, man kann es nicht sagen, anders sagen, es kommt zum 30-jährigen Jubiläum auch raus der Reihe, das dieses Jahr ist. Es ist ein Best-of. Sowohl im Gameplay, als auch, hey, erinnert ihr euch an Moment von vor 20 Jahren so gefühlt? Und setzt natürlich auch auf Charaktere, die man irgendwie kennt. Also einer der Hauptcharaktere ist natürlich Leon S. Kennedy, der sprüchehauende Badass mittlerweile, der in Resident Evil 2 und 4 die Hauptrolle hatte. Und das bedeutet aber auch einfach, um seine Story, alle Anspielungen, die die Reihe macht, auf Momente, auf Orte, auf Szenen, auf alles Mögliche, wirklich. Also es ist ein, muss man gestehen, ein Nostalgietrip auch in einer gewissen Form für Fans. Empfehle ich auf jeden Fall zumindest. Und so, glaube ich, positioniert sich auch ein bisschen das Spiel. Resident Evil 2, 3, also die Remakes, sage ich jetzt, 2, 3 und 4 gespielt zu haben. Einfach weil das jetzt, ob es das Ende ist, keine Ahnung. Also es ist auch nicht das Ende, Spoiler der Resident Evil-Reihe. Aber es fühlt sich so wie zumindest vielleicht ein Abschluss, vielleicht eben der neueste Punkt von Leon S. Kennedy-Story ab. Und weil es auch Callbacks auf Spiel 2, also den zweiten Teil und auch auf den vierten hat, empfehle ich auf jeden Fall zumindest die beiden definitiv gespielt zu haben. dass man einfach seine Story komplett hat. 3 ist so ein bisschen optional drinnen, ist aber auch kein langes Spiel, muss man gestehen, vielleicht nur 5 Stunden. Also das kann man noch, wenn man eh sagt, man will alles gespielt haben, mitspielen. Aber einfach, ja, ich empfehle die zu spielen, die Remake-Trilogie sozusagen, die ja bis dahin kam. 7 und 8 sind tatsächlich eher die optionaleren Titel. Es gibt kleine Anspielungen auf 8, aber wirklich so klein, dass die eigentlich nicht relevant sind. Also es ist definitiv nicht unbedingt notwendig, die gespielt zu haben. Plus 6 auch nicht. Es gibt 1, 2 Nebensätze, die irgendwie auf Ereignisse in 6 sprechen. Also es ist Kanon und ein Charakter taucht auf, aber der wird auch, den versteht man auch, wenn man das nicht gespielt hat. Deswegen, ja, es ist für mich eigentlich ein Finale von der Remake-Trilogie an sich in einer gewissen Art. Deswegen, die würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil das sehr viel dazu beiträgt an den Spielspaß. Umso mehr, wenn man die schon gespielt hat, das ist natürlich dann ein bisschen mehr nochmal dieses Nostalgiegefühl wird so. Man muss ja gestehen, Resident Evil 2 Remake ist jetzt auch schon 7 Jahre alt. Mhm. Wenn man sich daran zurückerinnert, oh, der coole Moment, wirkt natürlich mehr als, ich habe das vor einer Woche gespielt zum ersten Mal und sehe das jetzt irgendwie eine Anspielung darauf.
Okay, genau. Das heißt, du viel über Leon S. Kennedy gesprochen. Es gibt ja aber noch eine zweite Hauptfigur, die man auch spielt.
Ja.
Wie unterscheiden sich denn quasi auch aus Gameplay-Sicht die beiden Handlungsstränge, sage ich jetzt mal?
Sehr krass tatsächlich. Soweit, dass ich sagen würde, es sind eigentlich 2 unterschiedliche Spiele. Was ein bisschen wild ist, weil Resident Evil hatte schon ab und zu doppelte Protagonisten, also das 2er-Remake zum Beispiel, wo aber das Kern-Gameplay sehr ähnlich war. Also du hast zwar ein bisschen andere Story gehabt und andere Gebiete, aber im Kern ist es das gleiche Spiel gewesen. Jetzt im 9. Teil ist es so, dass man 2 sehr unterschiedliche Sachen hat. Nämlich, man hat auf der einen Hälfte Grace Ashcroft, eine komplett neue Person, und eben Leon S. Kennedy. Ist so, dass beide tatsächlich sehr, sehr krass unterschiedlich in der Story sind, weil es geht darum, Grace Ashcroft ist die Tochter von wie ist jetzt irgendwie Lissa oder Ashley Ashcroft, die irgendein aus einem Spin-off-Teil mal jetzt Tochter ist, beim FBI ist und wird bei einer Untersuchung entführt von einem mysteriösen, bösen Typen und landet dann in einem Krankenhaus. Und ihre Hälfte ist ganz klar der Survival-Horror-Aspekt des Spiels. Das bedeutet, wenig Munition, wenig Arten, Gegner zu killen. Du hast Stalker-Gegner. Wer sich jetzt an die anderen Spiele, da gab es ja irgendwie den Mr. X, dann gab es Nemesis, dann gab es auch in 7 zum Beispiel die Baker Family oder Jack Baker vor allem und in 8 irgendwie Lady Dimitrescu. Alles so Stalker-Gegner, die das Level jagen. Und da gibt es mehrere, so kleinere oder größere. Und setzt ganz klar darauf, dass du Angst hast. Du bist im Dunkeln, wenig Licht, Gegner, die du nicht killen kannst, die dich jagen. Und hast, finde ich auch, muss man jetzt gestehen, so mit dem besten Survival-Horror in der Serie von der Atmosphäre. Und dann hast du auch das krasse Gegenteil, Leon S. Kennedy, der, man kann es fast nicht anders sagen, John Wick des Resident Evil-Universums ist mit einer Kampfaxt, coolen Sprüchen, Finisher-Moves, der sich halt in noch krasserer Resident Evil 4-Manier durch die Level ballert. Und das ist wirklich ein, finde ich, ist schon, also es ist ein sehr großer Unterschied zwischen Spielstilen, so groß wie man nie hatte. Und führt eben dazu, dass ich aus meiner Sicht auch sagen würde, tatsächlich dieses Spiel ist, wenn man jetzt nur die Gameplay-Arten sieht, 2 Hälften, die man hat.
Okay. Sind das dann also auch, kommt es auch zeitlich auf Hälften ungefähr, wie man die beiden Teile spielt und wie ist da die Struktur? Ist das quasi abwechselnd oder ist das wirklich krass 2 geteilt, dass ich einmal den einen Teil spiele und dann den anderen Teil?
Es ist halb-halb. Das Spiel fängt, und ich versuche jetzt immer möglichst spoilerfrei, aber so auf die Struktur muss man da einfach eingehen, dass du sehr springst. Also zum Beispiel fängt das Spiel damit an, dass du mit Grace zum Beispiel im Horroraspekt dieses Haus erlebst. Und Leon ist sozusagen da, um sie zu retten. Wird dann natürlich auch in die Story mit reingezogen, mit irgendwie Mysterien und allem. Aber ist dazu so, dass du zumindest am Anfang, du lebst mit Grace, das ist ein relativ langen Abschnitt, dann kommst du mit Lean in den gleichen und kannst nochmal durchgehen und alles wegballern, was Grace nicht gekillt hat. Dann hast du aber schon einen krassen Sprung, dass du sehr lange mit Grace spielst. Also du hast wirklich dann, das ist immer schwer zu sagen, weil ich ein bisschen überrascht war, wie wenig Spielzeit ich am Ende hatte, aber ich würde schon sagen, so ungefähr ein Drittel dann nochmal, wo du mit Grace komplett spielst, ohne Leon irgendwie zu haben. Und dann erreichst du einen Punkt, wo du wiederum Leon relativ lang spielst, bevor dann wieder gegen Ende quasi beide sehr oft switchen. Das heißt, du hast eigentlich am Anfang so immer sehr, relativ schnell beide, dann sehr lang Horror, dann sehr lang Action und dann wieder so ein bisschen halb-halb. Ist so ein bisschen tatsächlich die Struktur und auch in der Spieldauer, würde ich sagen. Also ich habe jetzt der Counter, reine Spielzeit, war bei mir 9,5 Stunden, ist wahrscheinlich ein bisschen länger mit, weil ich glaube, Cutscenes zählen nicht rein. Also ich sag mal, zwischen 11 und 12 war jetzt so, wenn man einen Durchlauf hat. Und ich würde schon sagen, dass es ungefähr halb-halb war. Eventuell Lian ein bisschen länger, aber das ist jetzt auch nur rein geschätzt. Kann sein, dass es sich so anfühlt, weil du eigentlich mit Lian ein bisschen schneller durch die Level kommst, weil du nicht rumschleichst und alles. Und dadurch, dass es sich an sich mehr anfühlt, hängt dann ein bisschen ab, wie man Grace wahrscheinlich durchkommt. Wie
auf seinen eigenen Sachen auch wahrscheinlich.
Wie viel man
einfach mit dem Action nicht so klarkommst, dann bist du wahrscheinlich, da kannst du ja auch hängen oder so.
Eben genau. Deswegen ist es, glaube ich, bei jedem anders, wie viel man kunden will mit dem einen Charakter. Weil man kann schon sagen, dass man mit Grace relativ schnell durch will und dann willst du halt mit Leon doch das Ding und rumballern. Kann man genauso machen. Bei mir war es halt, ich habe sehr lang erst Grace und dann sehr kurz Leon. Deswegen glaube ich, bei jedem wird es ein bisschen variieren, wie die Ausgewichtung von beiden ist.
Wie sieht es da mit der Progression aus? Weil jetzt zum Beispiel Resident Evil 4, also ist ja einfach, ne, Leon, man kriegt neue Ausrüstung, man wird besser und so. Und wie funktioniert das jetzt da, wenn man die beiden Charaktere mal abwechselnd mal wieder spielt?
Beide haben ihre sehr eigenen Progression-Systeme, die auch wirklich sehr unterschiedlich sind. Ich meine, ich werde ein bisschen später auf Punkte nochmal kommen, die mir nicht ganz so gefallen haben. Ist auch ein bisschen eine der Schwächen, weil dadurch natürlich, dass du jetzt zwei sehr unterschiedliche Hälften hast, die auch wirklich sehr getrennt spielerisch sind, sind die Progression-Systeme ein bisschen rudimentär. Also bei Grace ist es eigentlich primär der Progression, dass du halt irgendwie Rätsel löst und Items sammelst und deinen Schaden mit Spritzen, mit Craften verbesserst und das war's so gefühlt. Du kriegst keine neuen Waffen, also nicht wie irgendwie bei Resident Evil, dann hast du irgendwann die Shotgun und Maschinengewehr, sondern mit Grace hast du wirklich nur diese eine Waffe und Craften und dabei bleibt's, während du bei Leon schon eher dieses Resident Evil 4-mäßigere hast mit Ausrüstungen verbessern, kaufen, aber auch in einer, ich sag mal, sehr zusammengestauchten Version, weil du ja nur ein halbes Spiel hast, in der du, und das klingt eigentlich ein bisschen, es ist auch ein bisschen sehr komisch, du kriegst ein Item, wenn du mit Leon in seiner Hälfte ankommst, mit der du Punkte für Kills kriegst. Und mit diesen Punkten kaufst du dir dann Upgrades.
Mhm.
Also du sammelst nicht wie Geld und verkaufst Sachen und in 4 dann irgendwie, wo du Schätze findest, sondern nee, baller dich durch, krieg Punkte fürs Killen und kauf dir Sachen, was dazu führt, dass du sehr schnell halt irgendwie deine Waffen irgendwie upgraden kannst, zumindest. Das heißt, bei Grace ist das ja einfach rein Fähigkeiten, bei Leon, ja, ich hole mir Waffen und so weiter, indem ich noch schneller und cooler vielleicht Leute kill irgendwie und Bosse besiege. Aber so ist es aufgebaut. Also sehr viel mehr an tatsächlich Character Progression hast du im Leon-Teil, bei Grace sehr wenig tatsächlich.
Okay. Welche von diesen beiden Gameplay-Hälften hat dir besser gefallen? Oder würdest du sagen, die sind gleich auf?
Tatsächlich, und das spricht so ein bisschen, weil ich tatsächlich den Progression-Teil bei Grace weniger mochte. Ich fand ihre Hälfte cooler. Einfach, weil die so atmosphärisch ist, so Spannung in dir aufbaut. Und auch du so irgendwie anders an Situationen rangehst, als ich sag mal jetzt halt simpel Baller drauf, sondern so hast du diese Stalker-Gegner, die du auch teilweise schon besiegen kannst und wirst auch belohnt dafür, aber musst ein bisschen kreativ sein. Du hast so ein bisschen eher dieses klassische Resident Evil 2, Resident Evil 1, Gefühl, so das eine große Location, durch die du dich durchrätselst, schleichst und ein paar Gegner eben auf dem Weg, so gut es geht, killst. Die Leon-Hälfte ist schon cool. Also es macht schon einfach Bock, mit Leon zu ballern, es fühlt sich gut an, es ist actionreich. Leons Hälfte leidet so ein bisschen unter dem Setting, in dem er unterwegs ist, primär. Das ist einfach nicht ganz so atmosphärisch, weil und auch, ich meine, dann kommen wir vielleicht auch so ein bisschen auf die Schwächen nochmal. Es ist sehr eintönig. Und das ist jetzt kein großer Spoiler, weil damit werben sie auch, deswegen sage ich, du kehrst mit Leon nach Raccoon City zurück, das eben zerstört wurde, damals vor 30 Jahren durch einen Atomanschlag und halt eine ruinierte Stadt ist sozusagen, die, und ich kann es vielleicht nicht besser sagen, sich sehr Xbox 360, PS3-mäßig anfühlt. Das ist sehr grau, sehr brau.
Eine Kulisse halt wahrscheinlich.
Kulisse und es gibt schon coole Settings drin, aber du läufst halt irgendwie durch eine graue, zerstörte Stadt bei helllichten Tag. Also jetzt auch nicht, dass du irgendwie cool nachts irgendwie Atmosphäre hast, sondern läufst halt mit ihm durch eine helle Stadt mit ein paar Mal irgendwie im Dunkeln, wo es dann auch immer cooler wird, aber du läufst halt durch ein bisschen tristes Level einfach. Wird cool, wenn du, und das ist auch im Trailer, in die Polizeistation zurückkommst und alles. Und es gibt viele Callbacks, die da cool sind, aber, und es sieht auch grafisch Hammer aus, also das habe ich jetzt vielleicht nicht gesagt, Resident Evil 9 sieht unglaublich gut aus, selbst jetzt auf meinem PC, der nicht Path Tracing und alles auf Ultra irgendwie haben kann. Die Charaktere sehen Hammer aus. Ich habe selten so gute Haare in Spielen gesehen. Die Lichtstimmung ist richtig cool. Und auch du hast auch in Raccoon City einige richtig coole Shots einfach von irgendwie der Stadt. Und die Hälfte lebt halt aber auch ein bisschen von der Nostalgie. Von, hey, erinnerst du dich daran? Was irgendwie auch cool ist. Aber, und wenn wir über Schwächen bleiben, ist es ein bisschen für mich persönlich, und das ist jetzt ein reines Mii-Gefühl, andere Leute können es komplett anders sehen, ein bisschen zu viel Fanservice. Ein zu viel, hey, erinnerst du dich an das? Erinnerst du dich an den? Erinnerst du dich an dieses Rätsel? Das ist zu einem gewissen Grad cool, aber du hast das Gefühl, okay, ist das jetzt mehr gerade als nur hier ein Fanservice-Trip durch diese Gegend? Ich verstehe es ein bisschen, dass das eine Zelebrierung ist von 30 Jahren, Resident Evil, bisschen vielleicht ein Abschluss dieser Reihe mit Leon. Aber du fragst dich so ein bisschen für mich, weil die Leon-Hälfte das relativ wenig hat, okay, was macht ihr neu? Außer jetzt ein bisschen Nostalgie aus mir rauszuholen. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde, am Ende wird es wieder besser. Also sobald du ein bisschen diesen Raccoon City-Teil hast und so ins letzte Drittel kommst, wird es cooler vom Setting, von der Story. Ich mag auch da Grace sehr gern, wo ihre Charaktergeschichte hinführt. Leon bleibt halt ein bisschen Leon, der coole Badass. Also der wird auch nicht mehr, habe ich so das Gefühl. Und das ist so ein bisschen schade, weil an sich, ich weiß nicht, das ist ein komisches Gefühl. Ich mag beide Hälften. Ich denke mir aber, ich hätte gern zwei Spiele gehabt, die jede Hälfte richtig ausgebaut hätten. Den Horrorteil mit Grace besser, mit dem Progression, weil ich mag es einfach in Resident Evil. Du fängst mit deiner Pistole an, irgendwann wirst du halt immer, fühlst du dich halt mächtiger und so, und den Moment hast du mit ihr nicht. Andererseits ist halt Leon ein Badass und ein Badass bis zum Ende und auch keine große Entwicklung, außer dass du ein paar neue Waffen kriegst. Und ich wünschte mir einfach, sie hätten gesagt, hey, wir haben jetzt hier ein cooles Horrorspiel mit Grace, volle Länge, voll mit allem, was man sich irgendwie wünscht. Und hier jetzt haben wir unseren Action-Teil mit Leon. Ich verstehe, dass sie jetzt beides irgendwie verknüpfen wollten und zusammenbringen. Und das ist auch eine coole Mischung, irgendwie erst Horror zu haben und dann so ein bisschen jetzt die Spannung rauslassen, indem ich jetzt baller und mich cool fühle. Aber genau dieses beides miteinander verheiraten und beides nicht so richtig für mich, macht es ein bisschen schwierig, weil ich es gerne mehr mögen würde in jeder Hälfte, aber es irgendwie nicht kann, weil es nicht genug ist. So ein bisschen mehr irgendwie davon in der oder ein bisschen länger einfach in jeder Hälfte, und ich würde es, glaube ich, anders sehen. So ist es für mich, und das klingt jetzt negativer als gemeint, weil ich super viel Spaß mit diesem Spiel hatte. Es macht irgendwie alles, aber alles nicht so ganz so gut wie die anderen. Also bei Action zum Beispiel mag ich Resident Evil 4 lieber, bei Horror ist es zwar mit das Beste, was es liefert, aber irgendwie von der Atmosphäre und von dem, wie ich die Erfahrung bis zum Ende habe, dann wieder ein anderes Resident Evil, vielleicht ein 7, ein 8er oder ein Remake 2 irgendwie, was so ein bisschen, weil du weißt, sie können beide Hälften besser, Aber irgendwie kommt es nicht so, also für mich nicht ganz. Also wenn man die Wertungen anschaut, das ist 9 von 10 überall. Und alle lieben es und so weiter. Und ich finde es auch richtig gut. Ich würde es einfach nur noch gern aus vom Herzen her mögen, so ein bisschen.
Ja, verstehe. Du hast jetzt quasi durchgespielt, irgendwie knapp 9 Stunden, beziehungsweise halt mit Cutscenes noch ein bisschen mehr. Hast du jetzt noch was, gibt es jetzt noch irgendwie was zu tun? Gibt es noch mal irgendwie, ohne jetzt vielleicht zu spoilern zu sehr, aber war es das jetzt für dich oder wirst du jetzt auch noch weiterspielen?
Also jedes Resident Evil, es hat kein klassisches New Game Plus, sondern du schaltest zum einen den höchsten Schwierigkeitsgrad frei und du kannst ein neues Spiel starten und dann auf Challenges gehen. Das hatte auch ein, also eigentlich, ich glaube fast jedes, also Remake 2, 3, 4 und auch 7 und 7 weiß ich gerade nicht, aber 8 auf jeden Fall, dieses, okay, du gehst jetzt in einen Run rein und ich nenne es jetzt mal Run von der Story und versuchst eine Challenge zu erfüllen. Irgendwie zum Beispiel schaffe das Spiel in unter 4 Stunden, also ein Speedrun-Aspekt ist auch immer dann ein großer Teil, oder schaffe das Spiel ohne dich einmal zu heilen, schaffe das Spiel ohne mal was zu craften. Und diese Challenges zu erfüllen, um dann wieder neue Extras freizuschalten, neue Waffen, unbegrenzte Munition und so weiter. Und dich eigentlich so ein bisschen mit jedem Lauf halt besser zu werden, um dann irgendwann den Moment zu haben, wo du sagst, zum Beispiel, ich gehe auf den höchsten Schwierigkeitsgrad mit unbegrenzter Muni und baller mich schnell durch und versuche das auch möglichst schnell zu schaffen. Genau das bietet es eben wie die anderen Teile. Für mich komischerweise, vielleicht ist es an der Zweier-Trennung, dass ich nicht dieses Gefühl habe, okay, ich habe eine ganze Story, wo ich irgendwie besser werde und am Ende so voll prepared bin von allem. Resident Evil 4 habe ich richtig oft durchgespielt, das Remake. Auch 3 zum Beispiel. Ich habe wirklich Run für Run, also bei 4er, strategisch mich durchgearbeitet durch diese Challenges, dass ich dann den höchsten Schwierigkeitsgrad schaffen konnte in, ich weiß nicht, was da die Zeitvorgabe unter 4,5 Stunden oder unter 4 Stunden war. Und ich hatte richtig Bock dabei, einfach dieses Spiel. Und dann kommt immer so dieses, ich verstehe, wie sich Speedrunner fühlen, dieses auswendig zu lernen. Okay, da ist das Item, da muss ich da das Rätsel, das kenne ich. So schaffe ich den Boss am schnellsten. Oder ich hatte auch einen Glitch genutzt, mal um den nervigen Boss zu überspringen, um einfach Zeit zu sparen. Das habe ich komischerweise bei Requiem jetzt nicht. Also ich habe nicht dieses Verlangen, direkt wieder reinzuspringen, um eben all das zu machen. Es ist cool, dass es da ist. Und vielleicht, ich werde es wahrscheinlich definitiv nochmal durchspielen und auf diese Challenges gehen. Aber es ist nicht so dieser irgendwie intrinsische Faktor gerade bei mir, der so sagt, boah, jetzt sofort wieder rein, schneller, besser. Und ich glaube, genau diese Zweiteilung ist es vielleicht, dass ich sage, irgendwie, das nimmt mir ein bisschen den Flow raus.
Das wird sich aber auch nicht ändern, oder? Für einen zweiten Durchgang.
Du machst es genau Anfang bis Ende, gleiche Reihenfolge.
Ist ja alles. Ein bisschen vergebene Chance, oder?
Ja, so ein bisschen.
Wenn wir sagen können, du machst einen Leon-Durchgang mit Leon-Herausforderung irgendwie und einen Survival-Durchgang mit ihr, mit Grace. Genau. Ja, wo du ja sagst, du machst halt die nacheinander, ohne jetzt die Zwischendinger, wäre ja auch eine Option.
Wäre eine Option. Und es liegt jetzt ein bisschen an der Struktur. 2er-Remake hat es ja auch. Die hatten ja Leon- und Claire-Stories, die getrennt auch waren. Das heißt, die konntest du getrennt angehen, getrennte irgendwie Challenges. Wäre ganz cool gewesen, vielleicht, wenn es hier so dann doch möglich gewesen wäre. Ist jetzt aber auch Kritik auf hohem Niveau. Ich hatte jetzt super spaßige 10, 11 Stunden damit. Hab auch bestimmt wieder Bock, irgendwann reinzugucken. Und ich hoffe persönlich, dass ein Mercenaries Mode kommt noch. Das haben sie auch zum Beispiel bei 4 gepatcht, weil das Ganze so viel Bock macht, dass ich einfach Bock hätte, Zeug umzuballern in irgendwie kurzen Runden. Aber ja, also theoretisch, wenn man Bock hat, alles zu machen, alle Challenges, da kannst du bestimmt nochmal das 3-4-fache an Zeit draufrechnen, je nachdem, wie gut du durch die kommst. Ich habe schon irgendwie gesehen, dass Leute halt wieder am ersten Tag höchsten Schwierigkeitsgrad in unter 4 Stunden geschafft haben, die Experten. Je nachdem, wie gut man ist und wie man Bock hat, kannst du da noch, glaube ich, ganz gut Zeit reinstecken. Und es bleibt nicht nur bei den 10 Stunden, also Resident Evil-Spiele sind auch immer drauf ausgelegt, die eigentlich immer und immer wieder zu spielen.
Okay, dann jetzt mal so alles in allem, wo würdest du es jetzt für dich, ganz persönlich, in Resident Evil quasi einranken? Was ist so dein Top und wo kommt das quasi hin?
Also mein Top, und ich habe es mir tatsächlich gestern Abend direkt wieder runtergeladen, weil ich Bock habe, es zu spielen. Resident Evil 4 Remake ist bei mir einfach ganz oben. Gunplay, irgendwie das ist so eine spaßige Horror-Action-Achterbahn von Anfang bis Ende. Ich habe gerade gemerkt, dass ich meinen Ada One DLC-Durchlauf am höchsten Schwierigkeitsgrad irgendwo gestoppt habe. Ich schaue mal, ob ich da jetzt mich noch mal reinfuchsen kann, obwohl ich gemerkt habe, ich weiß, glaube ich, warum ich da aufgehört habe, wo ich gerade war. Aber es ist bei mir einfach ganz so. Es ist so ein spaßiges Ding, dass ich auch immer jedem empfehlen kann, auch nicht Horrorfans, sondern nur Actionfans. Dann würde ich tatsächlich das Resident Evil 2 Remake sehen, weil das für mich so diese auch richtig gute, schnelle Horror-Action-Ding mit super viel Spannung hatte und auch noch viele coole Sachen, die auch Resident Evil seit danach nicht mehr gemacht hat. Dann wird es ein bisschen schwierig, wo ich dann nämlich das einordne. Es könnte auf einer 3 sein. 7 und 8 mochte ich auch sehr gerne, auch beide mit ihren Schwächen. Deswegen wahrscheinlich, je nachdem, an welchem Tag du mich fragst, wird irgendwie auf 3 bis 5 irgendwas zwischen Requiem 7 und 8 kommen. Vielleicht ist mal irgendwie Requiem auf der 3, mal auf der 4. Einfach weil ich habe viel Spaß. Zum Beispiel 8 habe ich öfter durchgespielt, auch eben wieder dieses, um Challenges zu machen. 7 war einfach eine, finde ich, auch eine der besten Horrorspiele, die es gab. Und Requiem ist, wie gesagt, so ein bisschen was von beiden. Aber ich glaube, das Problem ist einfach, zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe Bock auf einen Horror-Resident Evil, dann spiele ich halt, okay, dann spiele ich 7 oder 2. Wenn ich sage, ich habe Bock auf einen Action-Resident Evil, spiele ich 8 oder 4. Aber das ist so halt beides. Weißt du, je nach Stimmung, vielleicht habe ich Bock auf beides und sage, dann spiele ich eben das. Aber es ist halt eben, weil es beides ist, kann ich nicht so sagen, das ist genau für die Stimmung oder für die. Es ist ein richtig gutes Ding. Es hat einen Grund, warum es 9 von 10 Wertungen kriegt. Für mich ist es, glaube ich, nicht ganz so weit oben zum aktuellen Zeitpunkt. Und bin gespannt, wo die Serie danach hinführt, weil einfach, wie gesagt, Capcom-Gameplay können sie, das ist alles top.
Das wäre jetzt genau noch die abschließende Frage, so ein bisschen, jetzt haben wir 30 Jahre Resident Evil, jetzt haben sie quasi die beiden großen Richtungen quasi vereint in einem Teil. Was würdest du denn jetzt wünschen als nächstes? Würdest du jetzt sagen, gib mir einen vollen Action-Teil, gib mir einen vollen Survival-Horror-Teil, macht weiter mit so Hälfte-Hälfte-Sachen? Klingt ja eher nicht so, aber...
Ja. Also ich meine, ich finde die Idee cool und ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Wie gesagt, zelebrieren 30 Jahre in Story, in Elementen, in Gameplay halt eben auch. Ist schwer zu sagen, was ich mir wünsche. Ich würde mir schon wünschen, dass sie es ein bisschen getrennt beide Richtungen fortfahren. Also dass du mehr deine Horror-Resident Evils hast und mehr deine Action-Resident Evils. Vielleicht auch in Abwechslung. Komm mal ja wieder mit mehr Horror, dann wieder ein bisschen mehr in Resident Evil 4 Remake-Richtung. Es wird definitiv weitergehen, also kein großer Spoiler. Es gibt einen Teaser für irgendwas, irgendeine Biowaffe.
Wenn es weitergeht, war ja klar.
Also. Eben, bin gespannt, was halt das 10. dann sein wird, eventuell. Also wenn der nächste große Hauptteil kommt, was dann vielleicht dann ab da die Richtung sein wird. Ich hoffe persönlich, wie gesagt, beide Richtungen. Ich finde beide zu gut. Und wenn sie eins und beides machen, ein bisschen getrennter, ein bisschen beides ausgefeilter, ein bisschen ausgebauter von den Elementen, dann können sie auch gern für mich dieses, wir fahren jetzt beides machen. Weiß nicht, ob es die richtige Richtung ist. Ich würde mir einfach wünschen, dass vielleicht auch immer einfach wieder sich was Neues. Ich meine, sie haben ein bisschen das Horrorgenre wieder so wiedererweckt mit 7, haben gezeigt, wie Survival-Action geht mit Resident Evil 4 nochmal. Und dass sie einfach weiter einfach abliefern, was sie können. Können auch gern von mir ein Spiel liefern, das halt nochmal Resident Evil 4 mit gleichem Gameplay, aber neuem Charakter, neues Setting, fände ich auch geil. Genug Charaktere haben sie dafür noch, diese erfinden, rauskramen können. Eine Sache, die ich mir aber wünsche, und ich habe das Gefühl, das Spiel dient ein bisschen dazu, diese ganze Raccoon City Story mal hinter sich zu lassen. Ich meine, es wird mit jedem Teil noch komplizierter, alles irgendwie in diese Timeline und dann weiß, dann ist noch irgendwie ein Strang von Umbrella, der irgendwo auf der Welt doch noch existiert. Einfach, und das haben sie eigentlich mit 7 gut gemacht, auch wenn sie es ein bisschen wieder zusammengeführt haben, einfach einen Bruch mal zu machen mit, hey, wir wissen, Raccoon City ist nostalgisch, aber hey, wir haben euch jetzt den Abschluss gegeben für diese Raccoon City Story und jetzt bieten wir euch was Neues. Kann sein mit den gleichen Charakteren, ist mir wurscht. Ich will, glaube ich, nur nicht in 10 Jahren nochmal dran erinnert werden, hey, erinnerst du dich an Raccoon City und was
ja,
du da erlebt hast?
Ja, dann macht zu viel ist mit dem Remakes und dem ganzen,
eben,
man schwimmt dann so in der eigenen Suppe irgendwie.
Tatsächlich mein großer Wunsch und vielleicht das als Abschließend ist gar nicht mal, und das ist vielleicht ein weirder Wunsch, gar nicht mal der nächste Mainline-Titel. Ich wünsche mir, dass sie ein Resident Evil 5 Remake machen. Das Gameplay, das sie jetzt haben, oder vom 4er oder jetzt von Requiem, in einer richtig coolen Koop-Kampagne. Mhm. Also ich mochte Resident Evil 5 damals sehr gern, vor allem als Koop-Spiel. Einzelspieler sehr frustrierend, weil deine KI einfach alle Muni rausgeballert hat, die ging. Und du die irgendwie am Leben halten musstest. Aber jetzt all diese Elemente irgendwie zusammenzukriegen, um eine coole Erfahrung mit einem Kumpel noch zu haben in einem coolen Resident Evil, hätte ich richtig Bock drauf. Vielleicht machen sie es. Ich weiß nicht, 5 ist halt nicht so nostalgisch für viele wie halt 2, 3, 4. Und vielleicht, oder vielleicht machen sie es ja auch immer Code Veronica oder so. Also ich glaube, sie werden schon noch die Remake-Schiene weiterfahren und ich habe Bock drauf.
Ja.
Und ich glaube, das wird auch erstmal kommen, bevor wir den nächsten Mainline. Das wird jetzt nochmal.
Wie lange war denn jetzt? Man kann Village?
Village war. Boah, warte mal, 2019 war Remake 2, 2020 Remake 3, 21 Village, 23, 4 Remake, glaube ich.
Krass.
Also ich glaube schon relativ lang. Also ich glaube 23 war Remake vom 4 und dann müsste es ja vorher. Also, und jetzt war ja auch relativ lange Pause, muss man ja, also nach diesem getakteten Ding. Und ich glaube, sie werden sich auch wieder Zeit lassen bis zum nächsten großen, das ist ja schon Events. Deswegen, ich denke mal, sie werden jetzt noch ein paar von Resident Evil-Dingern rauskramen. Kann sein, dass sie jetzt irgendwie die, was weiß ich, Jill Valentine-Spiele nochmal machen, weil dann sie der nächste Hauptcharakter. Also, ich glaube, man wird.
Irgendwas wird kommen.
Irgendwas wird kommen. Je nachdem, welches sie remaken, wird man vielleicht erahnen, in welche Richtung der nächste Hauptteil gehen wird, von Charakteren her. Ob sie nochmal einen Chris rausholen und so. Aber ich habe richtig. Bin gespannt, wo es hingeht. Ich liebe die Reihe. Es ist richtig gut auch geworden. Requiem ist eine coole Achterbahnfahrt. Für mich hat sie nicht ganz so gezündet, für viele andere. Hängt einfach, glaube ich, ab, wie sehr steht man auf Fanservice in dieser Reihe. Und wie sehr mag man auch die unterschiedlichen Hälften am Ende und stört sich eben nicht dran, dass beide nicht komplett ausgebaut sind. Ich werde wahrscheinlich erstmal wieder Resident Evil 4 Remake spielen, habe ich gemerkt. Ich habe wieder richtig Bock drauf gekriegt und auf die anderen Teile. Also ich werde vielleicht so ein bisschen nochmal meinen Trip down Memory Lane jetzt machen von den Remakes über die letzten 7 Jahre. Ist auch schon wieder lang her, seitdem das gestartet ist. Und bin auch einfach gespannt, was sie vielleicht noch mit Requiem, ob da ein Mercenaries kommt, ob da ein DLC kommt, was sie damit noch machen. Sind coole Sachen drin und vielleicht eine Sache, die jetzt so richtig random am Ende noch kommt, man kann auch beide spielen, wie man will. Also wenn du zum Beispiel jetzt Fan der Neuen warst mit Ego, es gibt für beide Kriterien Perspektiven. Mhm. Wenn du Fan von Third Person bist, wo ich zum Beispiel mehr der Fan bin, kannst du auch beide in Third Person spielen. Beide funktionieren wohl sehr gut. Also Third Person hat super funktioniert mit beiden, halt spielt sich wie Resident Evil 4. Das heißt, also sie wollen es wirklich allen recht machen mit diesem Spiel, allen Fans der letzten Jahre. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass eben...
Kann halt auch zur Zerreißprobe werden.
Eben, dass man zu viel will. Und ich hoffe, dass sie sich ein bisschen wieder mehr fokussieren. Nicht jetzt unbedingt mit den Perspektiven, das können sie gerne machen. Das scheint ja mit beiden gut zu funktionieren. Aber eben ein bisschen fokussierter, was Resident Evil sein soll, wäre so mein Wunsch.
Okay. Dann vielen Dank für deinen Einblick zu Resident Evil Requiem. Dann freue ich mich schon nächste Woche Freitag davon zu hören, wie du Resident Evil 4 nochmal durchgespielt hast.
Ja. Wie viele Stunden ich gebraucht habe.
Genau, was für Challenge du danach geschafft hast. Wenn es dann nichts mehr zu sagen gibt, letzte Chance.
Nee.
Berühmte letzte Worte.
Gibt's keine.
Dann vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, wie immer. Ich verabschiede mich. Ich bin wie immer der Jonas, nächste Woche ein bisschen später die Folge, aber da werde ich auch wieder vom Bene begleitet und ich sag ciao.
Ciao.